Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar ist das dieses Mal die liebe Franziska. Ihr kennt sie vielleicht schon aus meinem Bindungskurs. Franziska gibt nämlich im Bindungskurs einen Workshop zum Thema freies Spiel. Das ist eines ihrer Kernelemente ihrer Arbeit. Franziska ist Diplom-Elementarpädagogin, sie ist Safe-Mentorin, Pickler-Pädagogin und hat den Sandspielraum gegründet und aktuell befindet sie sich auch noch in einer Weiterbildung zur systemischen Beraterin. Also du siehst schon, Franziska hat ganz viel Hintergrundwissen und es ist ihre Herzensberufung, werdende Eltern und Eltern mit Babys und Kleinkindern zu begleiten und ja, sie auf ihrem persönlichen, authentischen, bewussten Weg des friedvollen Elternseins zu bringen. Und ich spreche heute mit ihr über das freie Spiel, also der Aspekt ihrer Arbeit, den sie auch im Bindungskurs durch ihren Workshop Hilfe, mein Kind spielt nicht alleine, einbringt. Wie du weißt, öffnet der Bindungskurs im September endlich seine Tore. Die letzte Runde ist im April gestartet und meine Eltern sind gerade mittendrin. Es ist so schön, immer wieder zu lesen, was sich alles Positives verändern darf. Erst gestern habe ich eine Nachricht gelesen, dass das Kind von sich aus sagte, Mama, Papa, seitdem ihr den Kurs macht, schimpft ihr gar nicht mehr so viel, seid ihr gar nicht mehr so laut. Und das ist so, so schön. Dieses Wissen möchte ich so gerne mit euch teilen. Deswegen klick unten in die Shownotes, da findest du den Link zur Interessentenliste vom Bindungskurs. Das heißt, du trägst dich dort ein mit deiner E-Mail-Adresse und bekommst direkt Bescheid, schon sogar ein paar Tage bevor der Kurs offiziell öffnet, damit du dir auf jeden Fall deinen Platz sichern kannst. Und du bekommst 3 Bonusmodule dazu obendrauf und kannst 150 Euro bei deiner Buchung sparen. Und außerdem wirst du dann auch beim Workshop mit Franziska dabei sein, wenn es heißt, Hilfe, mein Kind spielt nicht alleine. Mit Franziska habe ich heute in diesem Interview darüber gesprochen, was es für Kinder braucht, damit sie ins freie Spiel finden können. Warum das freie Spiel so wichtig ist, warum Eltern da manchmal nicht ganz so einig sind, dass das freie Spiel so wichtig ist, da plaudere ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen meiner Arbeit als Erzieherin und auch Franziska erzählt, wie sie es wahrnimmt, wie Eltern und Kinder so mit dem freien Spiel zurechtkommen und sie gibt ganz konkrete Tipps an die Hand, was du machen kannst, damit dein Kind ins freie Spiel findet. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie du dein Kind schon als Baby einbinden kannst, sprachlich und zum Beispiel auch über ein ganz brisantes Thema, nämlich den Spielbogen. Vielleicht kennst du den, diese Bögen, die über Babys gestellt werden und wo so verschiedene Spielsachen dran bämseln. Dazu hat Franziska nämlich eine ganz klare Meinung, die nicht immer so gut ankommt, aber ich finde es total wichtig, das hier heute nochmal zu betonen. So, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem schönen Interview mit der lieben Franziska.
Natürlich gab es immer wieder Phasen der Babyzeit, Kleinkindzeit sowieso, wenn ein Zahn schiebt oder drückt, wenn die Nacht vielleicht durchwoben war von Aufwachphasen, wenn vielleicht der Bauch mal zwickt oder sich eine Krankheit anbahnt. Natürlich hat es da auch Tage gegeben oder stundenweise mal gegeben, dass sie ganz viel Nähe gesucht hat, weil all das, bist ja du die Expertin, aktiviert ja instant das Bindungsverhalten unserer Kinder oder auch eine Unsicherheit, ja, wenn zum Beispiel jetzt Besuch da war. Genau, aber prinzipiell hat sie von Anfang an ihren Zugang zum freien Spiel gehabt und den stetig weiter entfaltet. Und wir haben sie da voll fein begleitet und genießen das bis heute.
Okay, das heißt, du würdest auch sagen, Eltern, die jetzt sagen, mein Kind klammert ständig an mir, will ständig was von mir, ich habe keine ruhige Minute, unabhängig, ob das Kind jetzt krank ist, zahnt, also auch wenn alles irgendwie in Ordnung ist, kann man das aber integrieren, dass das Kind selbstständig spielt.
Ja.
Ja.
Bin ich ziemlich davon überzeugt. Tatsächlich muss ich aber, glaube ich, an dieser Stelle mag ich es einfach anfügen, ich bin jetzt keine Fachfrau zum Beispiel für neurodivergente Kinder, genau. Und da bekomme ich immer mal wieder Rückmeldungen in der Arbeit mit den Eltern, dass es einfach gerade auch mit dem freien Spiel echt, echt, echt herausfordernd sein kann. Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass das Bewusstsein da gestiegen ist von Eltern, dass das freie Spiel auch Vorteile fürs Kind hat? Also im Grunde sehen wir ja erstmal als Eltern unseren eigenen Vorteil. Wenn mein Kind spielt, heißt das, ich kann irgendwelche Dinge für mich vielleicht auch machen. Aber hast du das Gefühl, dass da auch das Bewusstsein steigt langsam, dass das freie Spiel auch für das Kind von Vorteil ist?
Ja, ich glaube schon. Wenn zwar langsam und in kleinen Schritten, so wie ja generell das Bewusstsein auch über ein friedvolles Miteinander mit Kindern, ein bindungsbeziehungsbedürfnisorientiertes Miteinander, da steigt das Bewusstsein auf jeden Fall, aber es darf noch viel, viel mehr werden, weil ich schon wahrnehme, dass dieses Bild der eigenen Elternrolle, ich muss meinem Kind jetzt was beibringen, ich muss ihm die Welt zeigen, was ja zum großen Teil natürlich auch richtig ist. Ja, wir sind ja da mit viel mehr Erfahrung, mit viel mehr Wissen unseren Kindern gegenüber. Und dann ist einfach dieses Bild da, ja, übers Spiel kann ich mein Kind fördern, kann ich meinem Kind in seinem Lernen unterstützen. Kann ich meinem Kind was beibringen, ihm die optimalsten, ja, Bildungschancen, Voraussetzungen geben von Anfang an? Das ist schon noch ein Bild von unserer Rolle als Eltern, das sich schon noch, finde ich, sehr hartnäckig auch hält. Ja. Und auch zum Teil von außen immer weiter genährt wird. Ja. Also es wird natürlich auch mit Ängsten gespielt. Ja. Du musst dein Kind fördern und du musst schauen, dass es sich gut entwickelt. Und was soll aus deinem Kind bloß werden? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Dein Kind muss sich gut entwickeln. Das muss Kompetenzen entwickeln in XY-Bereichen. Also das macht ja auch Sorge und Angst. Ja, also es spielen so viele Faktoren mit hinein. Und da möchte ich halt einfach, das ist eins meiner großen Antreiber, Eltern voll in die Ruhe und in die Entspannung reinbringen, dass genau das freie Spiel, ja, die große Lernform, vor allem des jungen Kindes, aber natürlich auch des Schulkindes eigentlich noch ist, genau.
Ich weiß es selber aus meiner Zeit als Erzieherin, dass Eltern immer so ein bisschen skeptisch geguckt haben, wenn dann da so ein Wochenplan hing und dann war da irgendwie viel Zeit für freies Spiel, dass da immer so Fragezeichen kamen, so machen die nichts, bieten die nichts an. Ich weiß noch, dass ich in einem Kindergarten war, das war total schön, die waren große Vertreter des freien Spiels, aber bei der Elternschaft, bei der aktuellen kam das nicht so an und die haben dann gesagt, ich nehme jetzt einen Klumpen Knete, lege den den Kindern auf den Tisch. Die können da selbstständig mitspielen und ich schreibe das Tollste dann dahin auf den Wochenplan, was die Kinder alles lernen dadurch. Und die Eltern denken, wow, hier ist ein super Angebot passiert. Und ja, haben ihn so nahegebracht, dass es nicht viel braucht. Das ist ja oftmals wahrscheinlich so das Problem, dass Eltern denken, jetzt freies Spiel, mein Kind soll spielen und ich häufe es erstmal mit so viel Spielzeug wie möglich zu, damit bloß keine Langeweile aufkommt, oder?
Kann auch passieren, natürlich. Wir sind ja auch in einer absoluten Fülle und Überfluss. Gesellschaft zu einem großen Teil, sage ich einmal, ja, geht's vielen von uns im deutschsprachigen Raum wirklich, wirklich gut. Und wir haben die Fülle und die Möglichkeiten und ja, wollen den Kindern auch Freude bereiten, wollen ihnen gutes Spielmaterial zur Verfügung stellen, damit sie sich gut entwickeln. Gleichzeitig erlebe ich so oft, selber als Mama, aber auch zum Beispiel bei mir im Sandspielraum oder auch einfach, wenn ich draußen ja am Beobachten bin, wenn Kinder irgendwo spielen, ja, wie wenig es braucht, wie krass wenig es braucht, ja. Und weil wir vielleicht gerade beim Spielmaterial sind, ich spreche oder ich kategorisiere das ja immer mal gern in so Arten und Unarten von Spielmaterial. Gerade auch im Baby- und Kleinkind, Bereich, ja, so diese Unarten von, ich weiß nicht, Licht, Monster, Kunststoff oder Licht, wie wollt ihr sagen, Licht und Ton und Musik, Kunststoffmonstern.
Das das, was dauerhaft, also wo meistens, also das sind ja so diese Spielsachen, wo Eltern selber meistens wenig Bock drauf haben, was von Verwandten geschenkt wird. Ist bei uns so, dass ich immer gesagt habe, bitte kein elektronisches Spielzeug, was mir den ganzen Tag auf die Nerven geht. Und dann kommt der Opa damit um die Ecke und das Kind ist natürlich, wow!
Ja, also voll. Ganz oft kommt es als Geschenke und vielleicht nur einfach ein Impuls an dieser Stelle zu so einem Material aus der Pickler-Pädagogik. Ja, da sprechen wir davon, dass je aktiver ein Spielmaterial ist, desto passiver wird mein Kind sein. Und wenn jetzt dieses Spielzeug von sich aus verschiedene Leuchteffekte bringt oder auch laut Effekte, Musik und so weiter, dann ist es ein sehr, sehr aktives Material. Und was macht das Kind, damit das Material so aktiv wird? Es drückt ein Knöpflein oder es dreht an einem Rädchen. Also das Kind ist sehr, sehr passiv. Und deshalb dürfen wir einfach ja beim Spielmaterial auch Großeltern sensibilisieren, zu sagen, ja, wenn mein Kind jetzt aber ein Material vor sich hat, das sehr, sehr passiv ist, ja, das von sich aus nicht wirklich was tut, da muss mein Kind aktiv werden. Und ja, und hat unendlich viele Möglichkeiten, was es damit entdecken kann. Und da sind wir wieder bei dem, was du aus der Kita erzählt hast, aus deiner beruflichen Erfahrung, wo dann auch so viel Lernpotenzial da drinnen liegt, ja, an physikalischen Erfahrungen, an mathematischen Erfahrungen. Und so weiter, genau.
Die große Angst ist, glaube ich, erstmal immer dieses. Ja, aber wenn ich meinem Kind jetzt nur einen Holzring gebe, dann ist ihm langweilig und dann findet es eben nicht ins freie Spiel. Das ist ja oft die Angst, weswegen ich also so ein im Grunde spannendes Spielzeug gebe, was blinkt und Geräusche macht und vielleicht auch noch wegkrabbelt oder rollt oder irgendwie sowas, ne? Wie ist deine Erfahrung mit Langeweile bei eher passiven Spielsachen?
Also kenn ich so gut wie gar nicht, weil also ich glaube, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es ist für mein Kind langweilig, dann darf ich noch vielleicht sogar Material reduzieren oder mehr offenes, unstrukturiertes Material anbieten. Ja, was heißt das? Für alle, die das noch nie gehört haben, das ist Material, das wirklich überhaupt nichts vorgibt. Ja. Das ist ja, Naturmaterial zählt da absolut dazu. Tücher in allen Varianten, Bausteine gehören da auch dazu, weil klar, mit denen kann ich zwar vielleicht was bauen, aber das können auch in meinem Fantasiespiel so tun, als ob Spiel, kann das auch ein Brot sein, auf das ich jetzt Butter drauf schmiere, weil ich jetzt eine Köchin bin oder ein Koch. Also das gibt nichts vor. So ein Baustein, der gibt nichts vor. So ein Tuch, das gibt nichts vor. Das kann ich am Boden hinlegen und das ist mein blauer See. Wenn es ein blaues Tuch ist, das kann ich ja um meine Arme rumgeben und das sind meine Flügel, wenn ich jetzt in ein Rollenspiel gehe und Schmetterling bin. Das kann aber auch das Tuch sein für meine Puppe, weil es Kopfweh hat, weil es Halsweh hat oder weil es einfach einen Schutz braucht, weil es so windig ist, ja. Also es sind unendliche Möglichkeiten in diesem offenen Material. Und auch wenn einmal augenscheinlich Langeweile da ist, darf ich die ein Stück weit auch meinem Kind einmal zumuten. Mag ich auch ganz klar sagen. Und zutrauen, ja, dass ich in mir das Vertrauen habe, du wirst jetzt dann eine Idee haben, ja.
Ja.
Was du für dich entdecken kannst, was du für dich spielen magst. Natürlich gibt es Voraussetzungen, ja, damit es gelingt. Das muss man auch dazu sagen.
Jetzt, wo du so vom Rollenspiel sprichst und diesem, ich bin da irgendwie Bäckerin und all sowas, sehe ich schon wieder die ganzen Kinder, die dann doch zu Mama und Papa rennen und Mama und Papa komplett einbinden. Und das sind echt oft die Eltern, die sich melden und sagen, boah, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht mehr das Einhorn sein. Oder auch dieses typische, ich darf das Einhorn sein, aber ich darf nur links quer über dem Sofa liegen und bitte nicht mit den Augen blinzeln und so ganz krasse Vorgaben. Was steckt denn da so dahinter und wie kann ich vielleicht da als Elternteil auch mit umgehen?
Es ist so wichtig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir auch ja die letzten Tage, wenn ich so an unser Gespräch heute gedacht habe, so überlegt, was mag ich wirklich mitgeben, deinen Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen zu dem Thema. Und mir ist es so unglaublich wichtig in meiner Arbeit und ja auch du für dich in deiner Arbeit, dass wir Eltern, gerade Eltern, die sich ganz bewusst für diesen Bindungs-, Beziehungs- und bedürfnisorientierten Weg entscheiden. Ja, das ist ja meistens eine sehr bewusste Entscheidung, dass wir genau diese Eltern darin bestärken, dass sie selber auch wichtig sind, ja, und dass ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen auch wichtig sind. Und es gibt tatsächlich Eltern, die das feiern, ins Rollenspiel zu gehen, ja, mit den Kindern. Ich kenne nicht viele, ich gehöre auch tatsächlich nicht dazu. Ich gehe lieber ins Erwachsenen, Impro-Theater und spiele da mit Erwachsenen dann, aber so mit unserer Tochter war das jetzt auch oder ist es bis heute nicht meins, da irgendwie in große Rollen zu gehen. Immer mal wieder, ja, aber echt nur, wenn ich Bock dazu habe. Und ich finde es so wichtig, Eltern da mitzugeben, wenn du Bock hast, go for it, ja, dann macht euch eine schöne gemeinsame Spielzeit, weil natürlich, auch wenn jetzt wir dem freien Spiel eine große Bedeutung zuschreiben können, heißt es ja nicht, dass ich gar nichts mehr mit meinem Kind spiele. Überhaupt nicht. Es darf ja beides da sein. Es braucht auch beides, ja. Gleichzeitig, genau, wenn du keinen Bock hast, lass es bitte sein, ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Standardsätze auch bei dir im Bindungskurs. Ich kenne den Kurs ja nicht, aber ich habe viele Ideen, was du darin den Eltern mitgibst. Dass ja, dass wir schauen dürfen, wirklich bedürfnisorientiert schauen dürfen, was ist denn jetzt das Bedürfnis meines Kindes? Ja, ist es Spiel und Spaß? Ist es Selbstbestimmung und Autonomie oder auch vielleicht ein bisschen eine Führung einmal zu übernehmen? Ja, also in diese Machtumkehr zu kommen. Ich bestimme jetzt, dass das Einhorn jetzt nicht zwinkern darf, ja, und so auf dem Sofa liegen muss. Ist es einfach nur Nähe, ja, und Kontakt und Aufmerksamkeit. Ja, was ist denn das Bedürfnis jetzt meines Kindes? Und ganz oft ist es eben quasi nicht, dass jetzt unbedingt genau das so gespielt werden muss, sondern es ist eben eine ungeteilte Aufmerksamkeit, ein gemeinsam Freude erleben. Und das kann ich aber auch mit einer Aktivität oder Tätigkeit, wo bei mir, ja, wo ich Lust dazu habe. Genau.
Ja.
Und nicht dieses, boah, ich habe keinen Bock, Stimmung in mir ist. Und dann kann ich das anbieten. Und zu 99% meiner Erfahrung nach werden Kinder das auch annehmen. Ja, dass ich sage, du, auf Einhorn spielen habe ich keine Freude. Ja, das kannst du gern mit deiner Freundin, mit deinen Freunden machen, in der Kita oder wenn wir welche treffen oder mit dem Papa, weil der liebt es, keine Ahnung. Ich mag voll gern puzzeln mit dir oder was basteln oder boah, ich habe voll Lust, einen Kuchen mit dir zu backen oder rauszugehen oder Sport zu
Ja.
machen, whatever.
Oft wird es ja auch dann so unauthentisch. Und wenn ich dann da so unauthentisch und lustlos irgendwie mitmache, verstärkt das das Bedürfnis meines Kindes noch mehr, dass ich jetzt richtig
Exakt.
mitspiele. Es wird noch mal ein bisschen, ja, bestimmender in seinem Tonfall. Mich nervt es noch mehr. Es ist dann oftmals so ein, ja, so ein sich gegenseitig bedingen, ne? Und dann explodiert es irgendwann und keiner ist mehr glücklich in der Situation. Ja.
Ja, und ich merke es so stark, da Eltern wirklich zu ermutigen. Dich, wenn du das hörst und dich angesprochen fühlst, ja, dass du deine Bedürfnisse und Grenzen auch ganz freundlich, im Idealfall, gelingt auch nicht immer, genau, deinem Kind kommunizieren kannst und nicht über deine Grenzen gehen. Boah, dieses über Grenzen gehen ist echt so ein krasses Thema, gerade für Eltern, die den O-Weg leben.
Ja.
Und das nutzt, also das dient niemanden. So wie du sagst, es dient niemanden, sondern es bringt Unsicherheit hinein. Und Unsicherheit ist der Superkleber
Ja.
für, oder wie soll ich sagen, Unsicherheit ist der Feind des freien Spiels.
Ja. Und es ist ja auch so, wenn wir dann mal weiter überlegen, was möchte ich für mein Kind? Das heißt, ich bin Vorbild für mein Kind. Wenn mein Kind jetzt aus dem Kindergarten kommt und sagt, ich muss mit der Lisa ständig Puppen spielen und ich möchte das überhaupt nicht. Wie möchte ich meinem Kind vermitteln, steh für dich ein und sag nein, wenn ich selber ständig über meine Grenze gehe und dauernd mit meinem Kind spiele, worauf ich gar keine Lust habe, ne? Was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch mal Einhorn spielen kann Nachmittag, obwohl man jetzt nicht so super doll Lust hat, aber schon ja grundsätzlich sagen oder vielleicht auch da sagen, du, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, ich sehe, wie wichtig dir das gerade ist, machen wir jetzt 10 Minuten und dann lass uns bitte das und das
Genau.
machen, ne?
Ja,
Und auch
genau. Es
da
ist,
klar sein beim Kind, ja.
und dass es halt nicht die Norm ist und nicht die tägliche, das tägliche Zusammensein daraus besteht. Und was ja da auch, glaube ich, nochmal viel reinspielt. Und da sind wir auch wieder bei dem Riesenthema, was mich so berührt, sind natürlich die Ressourcen von uns Eltern, dass ich vielleicht eben auch über meine Grenzen gehe, jeden Tag, weil ich nicht die Ressourcen habe, um eben zum Beispiel starke Gefühle zu begleiten. Oder weil ich, weil mir auch Möglichkeiten zur Selbstregulation noch fehlen sie mir, ja.
Ja.
Um da dann auch, wenn ich meine Grenze kommuniziere und mein Kind absolut nicht damit einverstanden ist, ja, dass ich das aber dann gut begleiten kann. Und das ist ein Teufelskreis, in dem sich viele, viele von uns befinden. Na, bevor ich jetzt die nächsten starke Gefühle, Gefühlsgewitter provoziere, oder ich provoziere es ja nicht, aber riskiere, spiele ich halt jetzt nochmal eine halbe Stunde und nochmal eine halbe Stunde Einhorn, obwohl es mir schon so zum Hals raushängt.
Ja,
Und
ja.
da sehe ich auch meine Arbeit und auch deine Arbeit ist so wichtig, dahingehend Eltern dazu bestärken und diese wahre Bedürfnisorientierung zu leben. Und ja, und diese, niemand kann es mehr hören, aber Selbstfürsorge, gut auf dich acht zu geben.
Ja, aber es kann tatsächlich niemand mehr hören und es ist überall präsent und trotzdem wird es ja nicht umgesetzt, ne? Also trotzdem ist ja immer noch dieses schlechte Gewissen, wenn ich jetzt mit meinem Kind nicht spiele, wenn ich mir jetzt die Auszeit nehme, wenn ich jetzt die Oma einspanne, damit ich 20 Minuten die Augen auf dem Sofa zumachen kann, anstatt die Küche zu putzen, was dann vielleicht noch mal legitim wäre und die Oma es auch einsehen würde, dass sie jetzt auf das Kind aufpasst, ne? Ist ja einfach noch ganz, ganz omnipräsent, finde ich. Und bei ganz vielen im Kopf. Und alle sagen immer, ja, Selbstfürsorge mache ich dann, aber es fällt halt hinten über. Und ich möchte mich davon nicht aussprechen. Ich habe das auch immer wieder, dass ich in bestimmten Situationen mich erwische und denke, warum mache ich das jetzt? Warum kümmere ich mich jetzt nicht gerade um mich selber, ne? Vielleicht auch so ein Beweisen, so, ich kriege das alles hin, ne? Ich habe das hier alles im Griff. Ist ja auch ganz oft so, dass sowas auch mit beispielt, ne?
Ja.
Ich habe, als du gerade von Spielzeug gesprochen hast und diesen aktiven Spielsachen, da ist mir eingefallen, dass es bei dir, das ist schon länger her, gab es einen Post, der sehr, sehr umstritten war. Sagen wir nicht umstritten, der auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Ja, fällt es dir ein? Ja,
Ja, Spielbogen, oder?
aber ich finde es gut, das nochmal anzusprechen, weil ich denke, es ist ganz oft so, dass Eltern sagen, also dass Eltern in den Widerstand gehen, wenn sie merken, oh Scheiße, das habe ich aber gemacht oder so habe ich das aber gemacht. Und es geht nicht um Perfektion, aber es geht darum, es ist doch schön, wenn wir Dinge besser machen können und wenn uns Dinge bewusst werden und wir unser Wissen erweitern. Vielleicht willst du da mal drauf eingehen, worum es ging.
Also ich glaube, du sprichst von meiner Aufklärungsarbeit hinsichtlich dem Spielebogen oder Spielbogen,
Ja.
wirklich in der frühesten Kindheit, also Babyzeit, wenn die Babys noch im Liegen sind, genau, noch nicht wirklich jetzt mobil sind. Ja, also die Beiträge dazu, die haben echt hohe Wogen geschlagen. Und zum Teil gab es ganz viele Rückmeldungen, dankbare Rückmeldungen von Eltern, genau das, was du jetzt beschrieben hast, die gesagt haben, wow, der Blick drauf, der ist für mich ganz neu. Und aber ich gehe damit voll in Resonanz. Ja, das hört sich logisch und stimmig an. Und ja, und ich packe den sofort weg, den Spielebogen, und bereite meinem Baby stattdessen eine einladende, sichere, vorbereitete Spielumgebung auch am Boden, ja. Und dazu gibt es ja auch bei mir einige Impulse dazu, wie das gelingen kann, wie das aussehen kann. Und natürlich gab es aber auch ganz viel Empörung zum Teil oder eben so, wie du sagst, dass Eltern sich auch angegriffen gefühlt haben von so einer Aufklärung hinsichtlich diesem Spielmaterial, weil zum Beispiel, also ganz oft war das Argument, ja, aber das ist der Moment, das sind die 5 Minuten am Tag mit meinem Baby, wo ich einfach ungestört meinen warmen Kaffee trinken kann oder wo ich 3 Minuten Speed duschen machen kann, wenn ich zu meiner Dusche komme. Wie soll das sonst gehen? Also ich glaube, dass vielen Eltern oder vielen von uns einfach noch so auch der Blick fehlt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und man sieht das natürlich vielleicht bei Verwandten, bei Freunden. Der Spielebogen, das klappt gut. Da gibt das Baby mal 5 bis 10 Minuten oder länger Ruhe und ist auch irgendwo in Sicherheit. Ja, es kann ihm jetzt nichts passieren. Es ist ein sicherer Ort und ich kann dann mal schnell was dieses oder jenes erledigen. Und ja, für andere ist es die Wippe. Das ist ja nochmal, also ziemlich vergleichbar, wenn nicht ganz, aber ähnlich.
Oder
Ja,
Wippe
ich.
mit Spielbogen am besten. Das gibt es ja auch, das gibt es ja auch. Aber vielleicht magst du da noch mal kurz reinholen, diejenigen, die diese Diskussion noch nicht mitbekommen haben oder die das noch nie gehört haben, was so die Kritik an diesem Spielbogen ist.
Voll gern. Also jeder Zuhörer und jede Zuhörerin ist eingeladen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, spann dir eine Schnur zwischen zwei Sesseln. Und häng dir da mal 3, 4 doch schwerere Kunststoff- oder Kunststoffgegenstände, ja, dran und leg dich da drunter. Mit diesem Abstand von, keine Ahnung, 30 Zentimetern. Und schau mal, wie es dir geht. Also diese Selbsterfahrung, die hat es gegeben auf der BIKLAT-Tagung letztes Jahr in Salzburg. Ich habe sie nicht mitgemacht, aber einige meiner Kolleginnen und ich kann es so empfehlen, das einfach selber mal auszuprobieren. Ja, wir kommen ja gar nicht auf die Idee. Das kannst du tun. Und andererseits sind so die großen, sage ich mal, Gedanken, warum wir auf einen Spielebogen verzichten dürfen. Einmal, dass zum großen Teil das Material, was darunter baumelt, teilweise bekomme ich das ja nicht mal zu meinem Mund, ja. Also es gibt schon Varianten, die da mit elastischen Bändern vielleicht auch arbeiten. Dann kann man das runterziehen bis zum Mund, weil natürlich ist für so ein junges Baby neben seinen Händen und Füßen auch der Mund ein absolut wichtiges Erkundungs- und Lernwerkzeug, ja. Babys lernen und erkunden mit ihren Händen, mit ihren Füßen und vor allem auch oral mit ihrem Mund. Und dann fehlt es schon einmal ein Stück weit, wenn das zum Beispiel beim Spielebogen nicht der Fall ist, ja, dass das Baby nur mit den Händen drankommt oder nur mit den Füßen drankommt. Dann, was ist noch? Es lädt das Baby wenig ein, jetzt mal auf die Seite zu schauen oder sich vielleicht sogar in weiterer Folge auf die Seite zu drehen, was ja der Übergang dann in die Bauchlage ist, wenn wir unser Kind sich in seinen Bewegungen frei entwickeln lassen. Ja, wenn wir kein Tummy-Time-Training machen, was ja nochmal ganz ein anderes Thema ist, aber auch Thema, wo ich Aufklärungsarbeit Eltern anbiete. Ja, das ist kein Bauchtraining, kein Köpfentraining braucht bei gesunden Säuglingen, ganz kurzer Sidestep, weil es einfach dazu passt. Genau, aber wenn das Baby se sich selbst natürlich und frei entwickeln darf, dann wird es irgendwann von der Rückenlage über die Seitlage den Weg in die Bauchlage finden. Und wenn ich jetzt ober mir ja Spielmaterial angeboten bekomme, ist jetzt der Reiz vielleicht nicht so groß oder die Einladung nicht so groß, dass ich ja auch mal links und rechts schaue. Tatsächlich kann auch der flache Hinterkopf, ja, wenn ein Baby ganz viel unterm Spielebogen liegt und einfach immer wieder ober sich diese Materialien fixiert, kann natürlich auch einen flachen Hinterkopf begünstigen, ja, als wenn oberhalb nichts ist, sondern links und rechts und ich muss schauen, wo gibt es was Interessantes zum Spielen. Aha, und ich komme da sogar hin und ich kann mir das mit meinen Händen holen. Ja. Des Weiteren auch noch so ein bisschen in Bezug auf die Bewegungsentwicklung. Es ist natürlich irgendwie einschränkend, weil jetzt so ein Spielebogen ist ja meistens nicht so riesenbreit. Ja, das heißt, ich sehe immer wieder Videos, von Babys, die dann beginnen, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen und oder das sich schon erarbeitet haben. Und dann drehen die sich und dann drehen die sich in diesen Ständer rein und dann verhakt sich vielleicht der Fuß oder so. Also es ist halt auch die Frage, ja, es kann halt einfach vom Platz her auch einschränken. Ja. Und ich glaube, ein Punkt, der auch nicht zu, zu unterschätzen ist, also einen zweiten habe ich noch, dann ist es, glaube ich, auch gut damit, dass das wirklich auch dazu führen kann, dass das Baby, also wenn das Baby sich jetzt selber einen Spielgegenstand in die Hände nimmt, ja, von der Seite, und wenn es keine Lust mehr hat, den zu entdecken, dann kann es den auch wieder weglegen, ja, oder einfach fallen lassen, ja. Babys legen nicht weg, sondern die lassen fallen. Und wenn ich jetzt aber das vor mir, ober mir baumeln habe, ja, kann ich das weniger selber entscheiden, wann ich jetzt genug habe und wann ich mal Pause brauche. Vom Schauen, vom Berühren, vom Entdecken. Das heißt, es kann schon sein, gerade auch neurodivergente Babys, ja, dass das schnell zu einer Reizüberflutung führt, tatsächlich. Und im Idealfall natürlich kommunizieren sie das und zeigen sie das und fangen dann auch an, sich dazu zu äußern und zu weinen. Genau, aber es ist so ein Dauerangebot. Vielleicht ist es noch ein schönes Wort, ja. Und wenn ich aber das selber selbstbestimmt hole, dann kann ich auch selbstbestimmt das Angebot quasi wieder beenden. Und so ist es aber dauernd vor mir, ober mir, ja. Und vielleicht noch der letzte Punkt. Schon sehr, sehr, sehr junge Babys werden uns unter solche Spielebogen Bögen gelegt. Und aus der Pickler-Pädagogik wissen wir einfach, dass das allererste Spielmaterial für ein Baby seine Hände sind. Erstmal seine erste Hand, ja, wenn die so zufällig sein Blickfeld streift, oh, was ist denn das da? Aha, interessant, schaue ich mir mal näher an, ja. Irgendwann kommt die zweite Hand dazu, dieses Entdecken der eigenen Hände und dass die zu mir gehören und dass ich dann immer mehr natürlich die auch ganz willentlich steuern kann, ja, dass ich sie zusammenbringen kann, dass ich sie einzeln gemeinsam in meinen Mund erkunden kann und so weiter. Das kann ein bisschen abhanden kommen, wenn ich mein Baby sehr früh auch schon unter einem Spielebogen lege oder ihm auch sehr früh schon Spielmaterial anbiete. Ja, also so die ersten 3 Monate braucht es in der Regel gar nichts. Gar nichts. Ja, die ersten 3 Monate sind Ankommen in der Welt und Hände entdecken. Und dann so Ende 3., Anfang 4. Lebensmonat kann erstes Spielmaterial angeboten werden, im Idealfall nicht ober dem Baby baumeln, sondern an seiner Seite vorbereitet.
Ja, ich find's wichtig, das noch mal so aufzugreifen und auch diese Erkenntnisse einfach nochmal zu teilen und muss sagen, dass ich auch wirklich erschrocken war, dass viele Leute, die auch bindungsorientiert unterwegs sind, dann da so gegengewettert haben. Ich muss, also unser erster Sohn ist, glaube ich, schon mit 6 Wochen unter so einem Spielbogen lag der. Ich meine, wir haben ja Kinder im Alter von 12 bis 2 Jahren. Das heißt, wir haben uns als Eltern auch total weiterentwickelt. Unser erster Sohn lag erst drunter und hat ihn dann nachher als
Laufen gehen.
Lauflernstütze benutzt, wo ich auch heute die Videos sehe und denke, ach du meine Güte, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Der dritte Sohn, den haben wir da schon nicht mehr drunter gelegt, weil ich das eben wusste. Und ich denke, es ist total wichtig, dass wir da offen sind in unserer eigenen Elternschaft, aber auch auf unserem weiteren Weg. Denn das ist ja das, was wir uns von der älteren Generation wünschen, dass die nicht immer alles abtun mit, früher hat es das auch nicht gegeben und das hat uns auch nicht geschadet. Und da jetzt einfach diese Offenheit haben und sagen, okay, ich lasse mich auch darauf ein und höre mir das an, verändere vielleicht was, suche vielleicht andere Möglichkeiten. Wenn ich so drüber nachdenke, über das Verändern, ist ja ganz oft so, dass Eltern dann sagen, boah, ja, aber dann kommt dieser Spielbogen weg. Ich kann mein Kind gar nicht so entwöhnen davon. Es ist so eine, also es gibt gar keine andere Möglichkeiten mehr für uns, dass ich jetzt, wie du schon sagst, diese 3 Minuten Speedduschen anders mache als unter diesem Spielbogen. Ist es wirklich so, dass man die Kinder da so ein Stück weit von entwöhnen muss und ihnen andere Spielreize bieten muss, übergangsweise? Oder wie nimmst du das wahr?
Hätte ich jetzt in der Art tatsächlich noch nie gehört. Weil wenn jetzt, ich sag mal, wenn Bedürfnisse des Babys erfüllt sind, ja, wenn ich ihm Orientierung darüber gebe, was jetzt geschehen wird, dass ich unter die Dusche gehe zum Beispiel, und wenn mein Baby noch sehr jung ist, werde ich es wahrscheinlich auch mitnehmen, ja, ins Badezimmer. Und da, also unsere Tochter hatte auch immer im Badezimmer eine mini vorbereitete Spielumgebung am Boden. Und ja, und mein Kind da einfach auch begleite. Und das ist vielleicht auch noch ein großer, großer Impuls, den ich da mitgehen mag, diese, ja, über die Sprache meinem Kind eine Orientierung zu geben. Und ich kann ja mein Kind, wenn ich jetzt fühle, okay, mit dem, was ich jetzt höre oder gehört habe, ist für mich der Spielebogen auch nicht mehr so stimmig. Ich will es ohne versuchen, dass ich das auch wirklich meinem Baby, egal wie alt es ist, ankündige und sage, ja, du warst jetzt immer mal wieder unterm Spielebogen. Und den werden wir jetzt dann wegräumen, und ich werde dir was anderes zum Spielen vorbereiten. Und dann schauen wir mal, wie es dir damit geht. Ja? Und mein Baby dann auch auf diesen neuen Ort, ja, das ist ja dann auch anders, ja, in feinen Schritten quasi hinbegleite, ja. Dass ich es mal am Arm habe und ihm erkläre, schau, da ist jetzt dein Spielbereich, da ist dein Platz, wo du jetzt spielen kannst. Der sieht jetzt heute ein bisschen anders aus, weil den Spielebogen habe ich weggeräumt. Und ich habe dir aber was hingegeben, das du entdecken kannst. Ja? Vielleicht ja auch ein Material, was am Spielebogen drauf gewesen ist. Oft gibt es ja schon, dass man das auch abmachen kann und wieder raufhängen kann. Es gibt ja auch unterschiedliche Variationen. Das wäre auch ein Übergang zum Beispiel, dass ich da dann was abnehme. Und zu schauen, wie geht es meinem Baby damit, ja, und ihm gleichzeitig aber auch zu trauen oder das Vertrauen zu haben, dass es sich da jetzt auch gut und in Sicherheit fühlen wird. Und ich denke mal, das steht und fällt halt auch ganz viel mit unserer inneren Klarheit, ja. Also das ist ja eh bei allen Veränderungsprozessen, ob das jetzt sehr eher kleinere sind, wie eben vielleicht das Entfernen von am Spielbogen, oder auch ganz großen Veränderungen wie einer Abstillreise, was auch immer, ja, nicht nur mehr Mama geht mit in die Einschlafbegleitung, sondern jetzt beginnt auch der Papa damit zum Beispiel, große Veränderungsprozesse. Also je klarer wir uns das sind, ja, in unserer Entscheidung, desto mehr fühlt sich ja dann auch unser Kind davon getragen und spürt unsere Sicherheit. Und das unterstützt dann ja auch mein Kind in solchen Veränderungsprozessen.
Ja, ich finde es schön, dass du das auch nochmal sagst, mit dem Kind zu reden und das Kind so darauf vorzubereiten. Ich bin großer Fan davon, Babys ständig verbal mitzunehmen. Ich ziehe dir den Pullover an, ich mache dir die Pampers auf und so weiter. Ich habe gestern im Bindungskurs in der Community erst noch eine Frage gelesen von einer Mama, die sagte, das Kind ist erst 19 Monate. Wie viel kann ich dem denn erklären? Da kommt doch gar nichts an. Wo ich auch gesagt habe, macht es von Anfang an, redet mit euren Kindern. Nur so wird der Sprachschatz gebildet und ich nehme mein Kind ja viel kompetenter wahr. Und wie du schon sagst, wenn mein Kind auch gewohnt ist, okay, es ist immer das Gleiche, wir gehen ins Badezimmer, ich werde da hingelegt, der Spielbogen ist da und Mama geht duschen und plötzlich ist dieser Spielbogen nicht da, ist das ja auch ein Stück weit Sicherheit, die da fehlt. Und da kann ich so eine Situation vielleicht auch erstmal ohne Spielbogen begleiten und dabei sein und nicht direkt unter die Dusche hüpfen, sondern meinem Kind diese neue Umgebung, weil auf einmal gibt es da ja ganz viel anzusehen. Und zu gucken und zu entdecken. Und ich konzentriere mich vielleicht auch viel mehr andere Dinge als auf das, was über mir baumelt, ne? Ja,
Genau.
das stimmt. Ja, auch diese Kompetenz den Kindern zuzusprechen. Eine letzte Frage. Was wäre deine Empfehlung, der erste Schritt, den Eltern machen können, wenn sie sagen, boah, das hört sich jetzt gut an, ich möchte dieses freie Spiel auf jeden Fall auch integrieren, aber ich habe jetzt ein dreijähriges Kind, das aktuell dauerhaft nur mit mir spielen möchte und nicht ins freie Spiel findet. Was ist ein erster Schritt, den du empfehlen würdest, damit, ja, damit die Familie in die Richtung kommt?
Ja, gibt es tatsächlich einen ganzen Kurs von mir dazu, aber ich backe jetzt mal das Kürt. Das
Deswegen
ist.
sage ich den ersten Schritt, weil ich glaube nicht, dass du die ganze Reise
Also,
bereist.
genau, also es gibt so aus meiner Sicht gewisse Voraussetzungen, Bedingungen, die das freie Spiel unterstützen. Ja. Ich würde noch trotzdem, also ich gehe voll gern zu diesem ersten Schritt, zu dieser Frage, mag aber voll gern noch einmal ziemlich an den Beginn unseres Austausches heute, Katharina, und zwar, wo du mich gefragt hast, wie das mit unserer Tochter gewesen ist. Ja. Und da, weil wir jetzt auch gerade viel über die Babys gesprochen haben, einfach nochmal den Impuls und den Gedanken oder die Anregung dalassen, dass eben auch ganz, ganz junge Babys, ja, dass man die von Anfang an, wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind, wenn das möglich ist, ja, sie eben auf eine Unterlage, ob das jetzt ja, der Stubenwagen ist, ob das jetzt das Sofa ist, das für das ganz, ganz junge Baby auch natürlich alles geschützt ist, dass es dann nirgendwo runterpurzeln kann oder schlussendlich dann ab dem dritten, Ende drittes, Anfang viertes Lebensmonat der Boden ist, ja. Dass ich mein Kind eben dahin begleite, so wie ich das jetzt eh auch schon ein bisschen beschrieben habe, mit diesem Spielebogen, es darauf vorbereite, es dorthin begleite und dann es in Ruhe lasse. Also diese Ungestörtheit, wenn Kinder das sehr früh schon erleben, ich bin in meinem Tun, in meinem forschenden, entdeckenden Spiel, ja, die Welt kennenzulernen, mich kennenzulernen, die Menschen um mich herum kennenzulernen, meine Umgebung kennenzulernen, ich darf da ungestört sein, ja, dann kann sich eben auch eine Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich entwickeln, ja. Aber wenn ich immer wieder ganz, ganz liebevoll natürlich auch unterbrochen werde mit Kommentaren, ja, vielleicht Lob oder auch Fragen, ja, oder eben auch von außen fremdbestimmten Ideen, ja, aber du kannst doch das Klötzchen da, das gehört jetzt da so hin, oder schau, du kannst mit dem, du musst jetzt den Knopf drücken oder was auch immer, ja, aber diesen Impuls der Ungestörtheit mag ich einfach in dem Raum heute noch da lassen. Genau, das ist das eine. Und um jetzt zurückzukommen zu dem Beispiel mit dem dreijährigen Kind, das ganz, ganz viel Nähe braucht, für sich schwierig oder nicht so den Zugang hat, in sein selbstbestimmtes Spiel zu kommen, in sein ungestörtes Spiel zu kommen. Gibt es, wie gesagt, so ein bisschen eine Voraussetzung und Bedingungen. Die Ungestörtheit ist das eine, ja. Ganz zu Beginn damit, das einfach zu beachten und im Bewusstsein zu haben. Aber es gibt noch andere Bedingungen, wie zum Beispiel eben generell Bedürfnisse, ja, dass die erfüllt sind. Allen voran das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich habe mich auch heute ja, gefreut auf das Gespräch mit dir dahingehend, weil wir ja auch uns ähnlich ausbilden und weiterbilden lassen, gerade zu systemischen Beraterinnen. Und gerade was das Bedürfnis nach Sicherheit betrifft, darf dieser ganze familiensystemische Hintergrund noch mehr, viel mehr Beachtung finden. Ja, weil die Kinder, die haben solche Antennen, ja, und die spüren einfach everything. Und alles in der Gegenwart, aber auch alles Mögliche aus der Vergangenheit. Ja, tatsächlich. Wäre viel zu groß, da jetzt näher reinzugehen, aber ich möchte es gesagt haben. Dann eben natürlich meine Rolle. Ja, wie sehe ich mich im Spiel meines Kindes? Erkenne ich den Wert des freien Spieles, dass das meinem Kind voll dienlich ist? Ja, und was eine ganz, ganz feine Brücke sein kann, ist zum einen natürlich eine ansprechende, einladende, vorbereitete Umgebung, ja, Spielumgebung. Da empfehle ich, und da gibt es auch in meinem Kurs ein riesen extra Modul dazu, sensorisches Spiel. Also ich kenne wenig Kinder, die einer Spieleinladung, zum Beispiel jetzt im Sommer ist es warm, einfach nur mit Wasser, vielleicht sogar Wasser mit ein bisschen Lebensmittelfarbe noch gefärbt, aber es muss nicht mal sein, ja. Und es muss nicht die mega schöne Sensory Play Umgebung sein, wie wir sie zig zu zigtausend auf Pinterest und Instagram sehen. Ja, es kann einfach ein stinknormales Gefäß mit Wasser sein und ein paar Utensilien zum Schütten und Schöpfen. Oder Sand, ja, ist auch ein sensorisches Material, zu dem die meisten freien Zugang haben oder guten Zugang haben. Oder eben, ja, was ist noch möglich? Knete natürlich. Also alles, was so unsere Haptik anspricht, unsere Sinne anspricht, schütten, schöpfen, umleeren. Schon im Babyalter, also sobald das Baby sich den Weg ins Sitzen erarbeitet hat oder zumindest auch in der Bauchlage zum Teil schon möglich, ja, ein kleines Gefäß, ganz wenig Wasser, ja, und schon kann es mit den Händen entdecken, erforschen, schauen, was macht es, wenn ich so mache, dann spritzt es, oh mein Gott, ja. Outdoor, dann habe ich auch jetzt nicht großen Aufwand, das wieder sauber zu machen. Genau, vorbereitete Umgebung, sensorisches Spiel kann eine gute Brücke sein, um so den eigenen Zugang zum freien Spiel wieder zu bisschen aufzuwecken. Und natürlich kann auch ich als Mama, als Papa, als Bezugsperson auch mit Brücke sein, indem ich beginne oder also ich sage immer so, für mich selber zu sp einfach spiele, ja. Ich setze mich da jetzt hin und spiele aber für mich. Also ich habe jetzt nicht so dieses, ich zeige meinem Kind, was es damit alles tun kann. Ja, es schaut sich ja sowieso was ab, weil wir sind ja Vorbilder in allen Belangen. Sondern ich setze mich da jetzt her, ich habe das für uns vorbereitet und ich habe jetzt Lust und fange jetzt an, für mich was damit zu spielen und zu entdecken. Und das kann sein, dass das einfach die Brücke ist für mein Kind, dass es auch ins Tun kommt. Und dann gebe ich meinem Kind die Orientierung, zum Beispiel, und sag, und jetzt mag ich dir einfach nur mal zuschauen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, ja, dass dann auch diese Zeiten stattfinden, dass ich mir die Zeit nehme, einfach nur, und das sage ich, das ist das Motto im Sandspielraum, zu sitzen, zu schauen und zu staunen, was mein Kind jetzt für sich da entdecken kann und will, wofür sich's interessiert, ja. Und natürlich kann es immer mal wieder sein, dass mein Kind ganz charmant mich immer wieder in sein Spiel einlädt, ja, indem es mir dann eine Tasse Wasser als Kaffee reicht, ja. Und natürlich kann ich solchen Spieleinladungen von Herzen gerne immer wieder die auch annehmen und gleichzeitig dann aber immer wieder auch wieder einen Schritt zurückzugehen. Und da vielleicht auch noch der Impuls: Achte mal gerne auf deine Körperhaltung. Wie sitzt du neben deinem Kind, wenn es spielt? Ja, bist du so ganz nah dabei und vorgebeugt und so? Oder ist es dir möglich, dass du vielleicht dir einen Platz an der Wand suchst, ja, und ein bisschen zurückgehst und dich einfach auch wirklich zurücklehnst? So, ich darf nicht vom Mikro weg.
Ja, aber ich
genau.
finde das so wichtig. Du hast total recht. Auch dieses ganz oft ist dann ja auch so: Oh nein, jetzt wird was verschüttet, jetzt fällt hier was runter oder das Kind hat ein Problem und da direkt einzugreifen und das sich da wirklich zurückzunehmen und zu sagen: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lerne ich mal mein Kind kennen. Wie geht es denn mit der Situation um? Und vielleicht auch, wenn dann so ein fragender Blick vom Kind kommt, einfach nur mal so zu das, was man beobachtet: Oh, das ist umgefallen, ne? Und
Ja.
gar nicht so, also einfach nur, hey, ich weiß, du guckst mich gerade an, ich sag was dazu, aber ich greife gar nicht ein. Ja, ich merke, ich könnte überall bei allem, was du erzählst, direkt einspringen. Und wir könnten, ich glaube, an jedem Punkt noch ein Riesenthema aufmachen, wie du ja gerade auch schon gesagt hast. Es gibt so viele Nebenthemen, die man da aufmachen kann. Das ist so, so spannend. Und ich glaube, wir haben bestimmt noch mal irgend so ein Nebenthema, wo wir uns noch mal treffen können für eine Podcast-Folge, weil das wirklich so ein großer Bereich ist, ja, wo wir vielleicht auch das Vertrauen in unsere Kinder, in ihre Fähigkeiten wiedererlangen dürfen. Eben, wie du schon sagst, weil uns von allen Seiten gesagt wird, du brauchst das super-duper Spielzeug und dein Kind muss lernen und vorbereitet werden und so weiter. Und dass genau das mit dem freien Spiel, das ist die Grundlage dafür. Erst dann, weil so viele Dinge können mit einem Material erkundet werden und erfahren werden und darf ich auch selber wirklich erfahren und nicht einfach nur zusehen, wie andere das erfahren, ne, als Kind. Super, super spannend.
Und vielleicht noch ganz kurz, weil du das jetzt so sagst, dass da eben einfach, ja, der Grundstein für so vieles gelegt wird. Ja, ganz kurz noch. Das habe ich von Anfang an ja gewusst. Also ich bin ja in der Ausbildung zur BIKLA-Pädagogin schon viel länger, als dass ich Mama bin. Und gleichzeitig habe ich jetzt diese ersten 6 Jahre, diese Vorschulzeit, ja, unsere Tochter hinsichtlich ihrem freien Spiel ist gleich freies Lernen, ja, begleiten können in der Praxis ganz nah. Und so, und ich wusste den Wert, also ich kenne den Wert des freien Spiels schon unfassbar lange. Und gleichzeitig letztes Jahr dann, als sie letzten Herbst eingeschult worden ist, ja, mit 6,5, und ich über den Sommer, also gerade vor einem Jahr eigentlich, auch ein Buch dazu gelesen habe, so Schulvorbereitung und Übergang, Kindergarten, Schule. Da waren so unfassbar viele Punkte in diesem Buch, wo ich, also so was, also jetzt nicht im Sinne von, was muss das Kind alles können, wenn es in die Schule kommt, und gleichzeitig aber schon, was ist ihm dienlich, wenn es da ist, ja? Wo ich mir gedacht habe, check, check, ja, freies Spiel, freies Spiel, freies Spiel, freies Spiel, hat sie sich
Ja.
da erarbeitet, die Kompetenz kommt aus dem freien Spiel von da, 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 da. Und mir gedacht habe, das ist so, und das muss noch mehr unter die Eltern, ja? Und ich
Ja.
bin schon, habe das schon so lange jetzt im Kopf, dass ich das echt auch mit Passagen aus diesem Buch mal verknüpfe, in einer Veröffentlichung, in einem Post. Ja, was da, also was da für unfassbar wichtige Grundsteine gelegt werden für den ganzen weiteren Bildungsweg des Kindes, vor allem auch, weil es halt, ja, Deutschland, ihr habt sowieso die Schulpflicht da auch, wir haben eine Bildungspflicht in Österreich, aber eben auch für diese Bildungspflicht, Schulpflicht, was ihm dann so unfassbar dienlich ist, wenn es in der Baby- und Kleinkindzeit seinen Zugang zum freien Spiel hat.
Ja, wenn ich gerade dran denke, an die Faktoren, weil wir ja auch schon ein Schulkind haben, wo ich auch dachte so, wow, okay, der war ein spätes Schulkind, der war super fit, der konnte schon lesen, der konnte schon rechnen und so weiter, ne? Und trotzdem habe ich gemerkt, als der in die Schule kam, okay, hier geht es viel mehr um Selbstorganisation, um wo sind meine Dinge, wie ordne ich die an, wo lege ich die hin, wie packe ich was wieder weg und so weiter. Absolut komplett freies Spiel, dieses, wie organisiere ich meinen Platz da auch selber, wo räume ich Sachen hin, wo finde ich sie wieder? Ich muss ja auch Dinge auf dem Schirm haben und so, ne? Ja, total. Ich sag ja, es ist überall wieder ein neues Feld, wo wir drüber reden könnten. Es ist so schön. Und verkörpert einfach auch noch mal ganz viel Grundhaltung Kindern gegenüber, finde ich. Auch noch mal unabhängig von, wir müssen Termine einhalten, der Tag muss strukturiert werden, das Kind muss kooperieren und so, sondern auch noch mal so Grundhaltung in entspannten Situationen, wo mein Kind einfach sein kann und ich es einfach sein lassen kann, ne? Ja, super, super schön.
Und eben, also so Kompetenzen wie eben auch Selbstregulation, Frustrationstoleranz, das ist alles drin im freien Spiel, ja,
Ja.
konzentriertes Arbeiten, ja, Problemlösung finden, ja,
Ja, ja.
unfassbar, was da drin ist,
Ja.
und ein Riesengeschenk, wenn das gelingt. Und ja, ich begleite alle ge sehr gerne, wenn sie da Unterstützung brauchen.
Ja, total schön. Dankeschön, liebe Franziska, für das sehr schöne Gespräch. Wie gesagt, ich denke, dass wir bestimmt noch mal zusammenkommen. Wir haben da bestimmt noch so ein paar Nebenthemen, über die wir dann noch mal sprechen können. Genau, ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung, Katharina. Es hat mich so, so sehr gefreut. Und ich freue mich auch schon wieder, genau, nächste Runde Bindungskurs wieder
Genau,
klar.
deinen Workshop anzubieten, der auch immer sehr gut ankommt bei den Eltern, wo sehr viele Aha-Momente kommen, wo sie sagen, oh, okay. Also, wo ich immer denke, also nach so einer Podcast-Folge denkt man ja schon so, wow, ich hatte ja jetzt schon voll viel und was es da einfach noch so zu entdecken gibt und wie viel man da schöpfen kann, ne? Ja. Dankeschön, du Liebe.
Dankeschön auch dir.
Wenn du jetzt sagst, boah, das hört sich total toll an, Franziska hört sich so nett und sympathisch an und all das, was sie erzählt, da finde ich mich auf jeden Fall wieder, dann schau unbedingt auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Dort findest du auch ganz viele Tipps, Anregungen und Impulse. Und das Allercoolste ist, dass Franziska noch einen Gutscheincode für euch hat für ihr Programm Let's Play, also wo es ums freie Spiel geht. Den findest du auch unten in den Shownotes direkt mit dem Link zum Programm. Und wenn du auf ihrem Profil auf Instagram vorbeischaust, dann lass liebe Grüße von mir da. Folg ihr auf jeden Fall. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören.